Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 15: Soziale Beziehungen. Durch die moderne Säuglingsforschung ist eine neue Perspektive auf die frühe Kindheit entstanden. Das Bild eines unbedarften, inaktiven oder gar teilnahmslosen Säuglings gilt seither als überholt. Die Unfähigkeit des Säuglings, sprechen zu können, bedeutet keineswegs, dass er von der Teilnahme an zwischenmenschlicher Kommunikation ausgeschlossen ist. Im Gegenteil kann man feststellen, dass das Verhaltensrepertoire eines Neugeborenen über ein bloßes Reagieren auf die Annäherung einer Person hinausgeht. Das wenige Tage alte Kind verfügt dabei nicht nur über die Fähigkeit, Kontakte aufzunehmen, sondern auch mit den kontaktierten Personen sinnvoll zu interagieren. Daher zog diese Neukonzeptualisierung des Säuglings eine Neuorientierung der Forschung zur sozialen Entwicklung nach sich. Bis zu diesem Zeitpunkt war man davon ausgegangen, dass, Zitat, der Säugling in sozialer Hinsicht zunächst zwischen egozentrischer Gleichgültigkeit, wenn er zufrieden ist, und verzweifelter, aber ungerichteter Wut, wenn er es nicht ist, schwankt, zitiert nach Damon 1983. Sowohl aus psychoanalytischer wie aus lernpsychologischer Sicht vertrat man den Standpunkt, dass der Mensch als unsoziales Wesen auf die Welt kommt. Dem nahen sozialen Umfeld, im Regelfall den Eltern, obliege es in der Folge, den Säugling sozial zu machen, womit eine einseitige Wirkrichtung einhergeht. Die heutige Vorstellung eines aktiven Säuglings, der gleichzeitig Sozialisator und Sozialisant ist, versteht demgegenüber die soziale Entwicklung als die Aufnahme, Aufrechterhaltung und Veränderung von sozialen Beziehungen, von der Kindheit bis zur Jugend und darüber hinaus. Die soziale Entwicklung befasst sich dementsprechend mit den Bestrebungen, mit anderen Beziehungen aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, das eigene Verhalten mit den Erwartungen und Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Übereinkunft zu bringen und sich somit in die Gesellschaft zu integrieren. Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Einblick in grundlegende Konzeptionen der sozialen Entwicklung gegeben, wobei lerntheoretische, psychoanalytische, kognitionspsychologische und systemorientierte Ansätze vorgestellt werden. Die sich anschließenden Abschnitte befassen sich ausführlich mit der Entwicklung der familiären Beziehungen von der Kindheit bis zum Jugendalter, sowie mit der Entwicklung von Freundschaften und gleichaltrigen Beziehungen. Ein Ausblick auf Aspekte der sozialen Entwicklung im Erwachsenenalter schließt das Kapitel ab. Abschnitt 15.1: Grundlegende Konzeptionen der sozialen Entwicklung. Soziale Entwicklung aus lerntheoretischer und psychoanalytischer Sicht. Behavioristische Lerntheorien gehen davon aus, dass Individuen sich jegliches Verhalten auf der Basis grundlegender Lernmechanismen aneignen. Anhand des Verstärkungslernens oder des Modelllernens erklärt diese theoretische Position den Sozialisationsprozess vorwiegend durch die Angemessenheit des elterlichen Verhaltens. Eine Fülle von Studien beschäftigte sich daher mit Verhaltensstrategien, die den Eltern zur Ausübung ihrer sozialisierenden Funktion zur Verfügung stehen. Zum einen können Eltern dies aktiv tun. Sie können ihre Kinder darüber belehren, was sie als sozial angemessen erachten. Sie können ihr Kind dafür belohnen, wenn es dieses gewünschte Verhalten zeigt, oder es bestrafen, wenn es unerwünschtes Verhalten zeigt. Zum anderen können Eltern mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, sie können sich dem Kind gegenüber als Modell für das gewünschte Verhalten präsentieren. Aufgrund der Tatsache, dass Eltern und Kinder gemeinhin eine intensive emotionale Bindung zueinander aufgebaut haben und aufrechterhalten, kann man davon ausgehen, dass Eltern über die gesamte Lebensspanne eine bedeutsame Vorbildfunktion erfüllen. Letztlich, und dies vorwiegend in der Kindheit, nehmen Eltern die Rolle sozialer Türsteher ein. Damit ist gemeint, dass Eltern, mehr oder weniger bewusst, das Leben ihres Kindes so einrichten, dass es bestimmte, unter anderem auch soziale, Erfahrungen macht und vor anderen wiederum bewahrt bleibt. Eine zweite theoretische Position, die die Rolle des elterlichen Verhaltens für die soziale Entwicklung stark hervorhebt, ist die Psychoanalyse. Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, ist nach Freud das Ich stets bemüht, zwischen dem lustbetonten Es und dem Über-Ich zu vermitteln, welches die internalisierten Normen und Werte der Sozialisationsinstanzen, vornehmlich Eltern, darstellt. Die Mächtigkeit des Über-Ich spielt nun für die soziale Entwicklung eine entscheidende Rolle. Ein sehr strenges Elternhaus soll zu einem überentwickelten Über-Ich führen, welchem das Ich nur genügen kann, wenn es einen übermäßigen Gebrauch von Abwehrmechanismen macht. In jeder Phase der psychosexuellen Entwicklung des Menschen steht Freud zufolge eine Form der Bedürfnisbefriedigung des Individuums im Zentrum. Den Eltern obliegt es, gerade in den frühen Phasen für eine angemessene Befriedigung der Bedürfnisse zu sorgen. Eine unzureichende oder aber übermäßige Befriedigung führt nach Freud hingegen dazu, dass das Individuum Schwierigkeiten in darauffolgenden Phasen hat oder aber diese Stufen gar nicht erreicht. Auf diesen Grundkonzeptionen Freuds aufbauend entwickelte Erikson 1973 sein Modell der psychosozialen Entwicklung. Er beschreibt den Konflikt zwischen individuellen Bedürfnissen und den Anforderungen der sozialen Umwelt über 8 Stufen bis in das hohe Erwachsenenalter. Die Lösungen der verschiedenen Entwicklungsaufgaben, mit denen das Individuum in den einzelnen Phasen konfrontiert wird, stellen nach Erikson Meilensteine der sozialen Entwicklung dar. In Anlehnung an Freud führt eine unzureichende Lösung eines Konfliktes dazu, dass eine erfolgreiche Lösung in folgenden Phasen zumindest beeinträchtigt wird. Auch hier kommt den Eltern die Aufgabe zu, das Kind bei dieser Entwicklung zu unterstützen, indem sie dem Kind helfen bzw. die Möglichkeit bieten, die zentralen Bedürfnisse des Kindes in jeder Phase zu erfüllen. Um beispielsweise in der frühen Kindheit den Aufbau eines Urvertrauens zu unterstützen, Zitat, müssen wir darauf achten, ihren Sinnen Nahrung und Stimulation in der passenden Intensität und zur rechten Zeit zuzuführen. Andernfalls könnte ihre Aufnahmebereitschaft sich plötzlich radikal in eine diffuse Abwehr oder gar in Lethargie verwandeln. Zitat Ende. Auf der Basis der Entwicklung eines grundlegenden Vertrauens kann auch die im Modell zentrale Erarbeitung einer Identität im Jugendalter gelingen. Insbesondere, wenn die Eltern den Prozess der Individuation unterstützen. Dazu sollten sie ihr Kind bestärken, nach Individualität zu streben und gleichzeitig mit den Eltern in Kontakt zu bleiben. Siehe dazu Grotewand, 1998. Soziale Entwicklung aus kognitions- und systemorientierter Sicht. Aus kognitionspsychologischer und systemorientierter Sicht spielt das elterliche Verhalten ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der sozialen Entwicklung. Wie man aber im folgenden Beispiel einer zweifachen Mutter erkennt, kann die ausschließliche Beachtung des Verhaltens der Mutter das soziale Geschehen nicht angemessen repräsentieren. Beispiel: Maren ist zweifache Mutter und ihre Söhne, Carlo, 5 Jahre, und Viggo, 3 Jahre, besuchen gemeinsam den nahegelegenen Kindergarten. Wenn sie die beiden gegen Mittag abholt, hat sich Carlo des Öfteren bereits mit seinem Freund Rasmus für den Nachmittag verabredet. Nicht selten kommt es dann vor, dass Carlo direkt mit Rasmus' Mutter fährt und Maren abends vorbeikommt, um ihn wieder abzuholen. Viggo ist da ganz anders. Er bleibt lieber daheim und spielt in seinem Zimmer. Allerdings klingelt dann häufiger das Telefon und die junge Mutter verabredet sich spontan mit einer guten Freundin, einen Kaffee zu trinken oder einen Einkaufsbummel zu unternehmen. Viggo begleitet dann seine Mutter, bestellt sich im Eiscafé sein Lieblingseis und darf ganz alleine bezahlen. Später gerät er auf dem Spielplatz mit einem etwas jüngeren Jungen in Konflikt, wird dann aber von seiner Mutter für seine Bereitschaft gelobt, sich beim Schaukeln abzuwechseln. Beispiel Ende. Carlo hat beispielsweise den Besuch bei seinem Freund selbst initiiert, wobei die Mutter ihm diesen Entscheidungsfreiraum überlassen hat. Viggo hat erkannt, dass auch das jüngere Kind auf dem Spielplatz den Wunsch hatte, zu schaukeln und wurde dafür von seiner Mutter gelobt. Daher integrieren und betonen die im Folgenden beschriebenen Ansätze explizit die Rolle des aktiven Kindes im Rahmen seiner eigenen sozialen Entwicklung. Die aktive Rolle des Kindes bei der eigenen sozialen Entwicklung wurde besonders stark von Seiten der Kognitionspsychologie vertreten. In den Forschungen zur Perspektivübernahme geht Sellmann 1980 davon aus, dass jüngere Kinder in ihrem sozialen Handeln deswegen wenig Verständnis für andere und deren Bedürfnisse an den Tag legen, weil sie deren Perspektive nicht einnehmen können. Er geht davon aus, dass Kinder bei der Entwicklung der Perspektivübernahme 5 Phasen von der Kindheit bis zur Adoleszenz durchlaufen. Siehe dazu auch Tabelle 15.1 des gedruckten Buches. Auch im Ansatz der Theory of Mind geht man davon aus, dass Kinder lernen, die mentalen Zustände anderer Personen, deren Gefühle, Gedanken, Wünsche, Absichten und Überzeugungen zu erschließen. Diese Fähigkeit entwickelt sich vor allem zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr, also deutlich früher als im Modell Sellmanns angenommen wird. Die Entwicklung einer Theory of Mind korrelierte in empirischen Studien mit schulischer Anpassung, sozialer Kompetenz sowie dem Status in der Gruppe der Gleichaltrigen und scheint somit wichtige Beiträge zur sozialen Entwicklung zu liefern. Siehe zum Beispiel Slaughter, Dennis und Pritchard, 2002. Ein dritter kognitionspsychologischer Ansatz beschreibt ein Prozessmodell sozialen Problemlösens von Crick und Dodge 1994. Entscheidend für aggressives oder antisoziales Verhalten sind demzufolge kognitive Verzerrungen, die sich beispielsweise im feindseligen Attributionsfehler widerspiegeln. Demzufolge neigen aggressive gegenüber nicht aggressiven Kindern dazu, Absichten anderer Personen als feindselig zu interpretieren, vor allem wenn keine eindeutigen Hinweise auf die Absicht dieser Person vorliegen. Darüber hinaus enkodieren aggressive Kinder in sozialen Situationen eher aggressive Hinweise und haben positive Ergebniserwartungen hinsichtlich aggressiver Verhaltensstrategien. Entsprechend zurückweisende oder vergeltende Reaktionen von Seiten der Gruppe der Gleichaltrigen führen dann dazu, dass aggressive Kinder sich in ihren verzerrten Wahrnehmungen fälschlich bestätigt sehen. Kognitionspsychologische Ansätze erklären soziale Entwicklung auf der Grundlage des Denkens und Handelns des Kindes und räumen den Eltern wiederum einen eher untergeordneten Stellenwert ein. Demgegenüber beschreibt das systemorientierte Modell von Bronfenbrenner 1989 die soziale Entwicklung anhand sozialer Beziehungen in einem komplex verschachtelten sozialen Netzwerk. Die unmittelbaren Beziehungen des Kindes im Mikrosystem werden dabei durch die Beziehungen zwischen Elementen des Mikrosystems, das Mesosystem, den sozialen Rahmenbedingungen, das Exosystem, dem kulturellen und sozialen Kontext, das Makrosystem, und den historischen Veränderungen, das Chronosystem, beeinflusst. Entscheidend ist, dass das Modell die soziale Entwicklung im Kontext sozialer Beziehungen und deren Veränderungen über die Lebensspanne beschreibt. Das Kind wird dabei nicht nur durch seine Umgebung beeinflusst, sondern beeinflusst diese auch seinerseits aktiv. Es kommt also zu kontinuierlichen Wechselwirkungsprozessen. Im Laufe der Entwicklung wird das Mikrosystem dabei umso reicher und komplexer, je älter das Kind wird und je mehr außerfamiliäre Beziehungen es eingeht. In den folgenden Abschnitten widmet sich das Kapitel den sozialen Beziehungen des Menschen über die Lebensphasen hinweg, wobei der Schwerpunkt auf den elterlichen Beziehungen und den Beziehungen zu Gleichaltrigen im Kindes- und Jugendalter liegt. Abschnitt 15.2 – Familiäre Beziehungen in der Kindheit. Eltern-Kind-Beziehung. Bindung. Bindungsqualität. Mit der Geburt eines Kindes setzt ein evolutionsbiologisch geprägtes Verhaltensprogramm ein, welches darauf ausgerichtet ist, eine Bindung zwischen dem Kind und seiner zentralen Bezugsperson herzustellen. Entscheidend für die Entwicklung der Bindung sind dabei die Bezüge zwischen dem Bindungsverhalten des Kindes und dem Fürsorgeverhalten der Bezugsperson. Dabei beeinflussen die Bindungserfahrungen nicht nur ein Gefühl der Wärme und Sicherheit beim Säugling. Die Qualität der Bindung fördert auch die Fähigkeit des Kindes, seine soziale Umwelt zu erkunden. Etwa 2/3 aller Kinder entwickeln eine sichere Bindung. Diese Kinder setzen sich selbstsicher mit neuen sozialen Anforderungen auseinander, legen besonders viel prosoziales Verhalten an den Tag, sind sozial kompetenter und engagierter, haben qualitativ hohe Freundschaften und nehmen oftmals eine Führungsposition unter Gleichaltrigen ein. Siehe dazu Schneider, Atkinson und Tardif, 2001. Zu den Langzeitfolgen eines unsicheren Bindungsstils liegen dagegen uneinheitliche Ergebnisse vor. Eine Ausnahme scheint hier eine desorientierte Bindung zu bilden, die sich im Fremde-Situationstest durch Widersprüche und Anomalien in der Verhaltensorganisation äußert. Dieser Test wurde in Kapitel 8 ausführlich erläutert. Entsprechende Kinder, etwa 5-10%, zeigen bis in die Schulzeit hinein mit erhöhter Wahrscheinlichkeit verschiedenste aggressive und antisoziale Verhaltensweisen. In der Adoleszenz bestehen Zusammenhänge zu delinquentem Verhalten, psychischer Belastung und Gewalt. Das Fürsorgeverhalten der Mütter dieser Kinder ist entweder dadurch gekennzeichnet, dass sie sich feindlich über die Verhaltenssignale des Kindes hinwegsetzen oder dass sie versuchen, den Kontaktwünschen ihres Kindes ängstlich auszuweichen. Siehe dazu Lyons-Ruth, Melnick und Bronfman, 2002. Monotropieannahme. Bowlby geht in seiner Monotropieannahme davon aus, dass ein Säugling die angeborene Tendenz besitzt, seine Bindung vornehmlich auf eine einzige Bezugsperson auszurichten, und schreibt damit der Mutter-Kind-Bindung eine ausdrückliche Exklusivität zu. Dass sich ein 1- bis 2-jähriges Kind häufig eher an die Mutter als an den Vater wendet, wenn es traurig oder verängstigt ist, kann man sehr gut im Alltag beobachten. Man könnte hieraus ableiten, dass die Vater-Kind-Bindung weniger eng sei als die Mutter-Kind-Bindung. In der Tat sind Unterschiede in der quantitativen und qualitativen Interaktion mit den beiden Elternteilen vielfach berichtet worden. Zum einen kann man feststellen, dass die Häufigkeit und die Dauer der Interaktionen zwischen Mutter und Kind auch unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, zum Beispiel Berufstätigkeit der Mutter, gegenüber denen zwischen Vater und Kind deutlich erhöht sind. Zum anderen werden pflegerische Tätigkeiten wie Essen zubereiten, nächtliche Versorgung, Arztbesuche, Organisation von Fremdbetreuung weiterhin eher von Müttern übernommen, während sich Väter eher körperbetont spielerischen Aktivitäten mit ihren Kindern widmen. Dennoch konnte die Monotropieannahme bisher nicht empirisch bestätigt werden, sodass eher von einer multiplen Bindung ausgegangen wird, einem sozialen Netzwerk, in dem der Vater neben der Mutter und weiteren Bezugspersonen einen bedeutsamen Stellenwert besitzt. Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung. Was aber macht die Vater-Kind-Beziehung aus? Wie unterscheidet sie sich von der traditionellen Mutter-Kind-Bindung? Und welche Langzeitfolgen können berichtet werden? Zunächst einmal muss man feststellen, dass die väterliche Sensitivität über die beiden ersten Lebensjahre, im Gegensatz zur mütterlichen Sensitivität, nicht mit der Qualität der Bindung des Kindes an den Vater im Zusammenhang steht. Siehe van Itzendorn und de Wolf, 1997. Daher kann man vermuten, dass der Mechanismus, über den ein Einfluss des Vaters auf die Bindung des Kindes stattfindet, ein anderer ist, als in der klassischen Mutter-Kind-Bindung angenommen wird. Bowlby selbst weist darauf hin, dass neben der sicheren Basis in belastenden Situationen auch die Unterstützung des explorativen Verhaltens in herausfordernden Situationen einen Einfluss auf die sich entwickelnde Bindung hat. In einer aufwendigen Längsschnittuntersuchung konnten Grossmann et al. 2002 zeigen, dass eine emotionale und herausfordernde Unterstützung des frühkindlichen Explorationsverhaltens durch den Vater im Zusammenhang mit der Qualität der Vater-Kind-Bindung steht. Und dies bis in die Adoleszenz hinein. Die Vater-Kind-Bindung scheint daher kurz- und langfristig die Anpassungsleistungen der Kinder an neue Situationen zu beeinflussen. Übereinstimmend damit steht eine sichere Vater-Kind-Bindung, verglichen mit der Mutter-Kind-Bindung, stärker mit guten schulischen Anpassungsleistungen und einer geringeren Ängstlichkeit und sozialen Zurückgezogenheit in Verbindung. Siehe Verschüren und Marcon 1999. Es ist also anzunehmen, dass die Bindung an die Mutter und den Vater mit unterschiedlichen Funktionen für das Kind verknüpft ist. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass auch andere Personen in der sozialen Umgebung eines Kindes Bindungsfunktionen übernehmen können, wie beispielsweise die Geschwister oder die Großeltern. Erziehungsverhalten. Experten sind sich uneinig darüber, inwieweit die frühe Eltern-Kind-Bindung der entscheidende Prädiktor für die soziale Entwicklung des Kindes ist. Manche Forscher argumentieren, dass die Qualität der fortdauernden Beziehung zu den Eltern und nicht nur frühkindliche Erfahrungen eine entscheidende Rolle spielen. Als wahrscheinlichste Lösung ist dabei anzunehmen, dass die Kombination aus der Qualität der Bindung und des Erziehungsverhaltens entscheidend ist. Der elterliche Erziehungsstil hat dementsprechend in der Sozialisationsforschung große Aufmerksamkeit erfahren. Erziehungsstile. Definition: Die Gesamtheit der bewussten und unbewussten Verhaltensweisen, die im Rahmen der elterlichen Sozialisation auftreten, wird als Erziehungsstil bezeichnet. Definition Ende. Baumrind 1971 differenziert hierbei auf der Grundlage der Verhaltensdimensionen Lenkung und Responsivität vier Stile, die im Folgenden näher erläutert werden. Siehe dazu auch Tabelle 15.2 des gedruckten Buches. Die Dimension Lenkung umfasst das Ausmaß der elterlichen Anforderungen an das Kind und die elterliche Kontrolle. Die Dimension Responsivität beschreibt hingegen das Ausmaß an elterlicher Wärme, sozialer Unterstützung und Akzeptanz. Autoritativer versus vernachlässigender Erziehungsstil. Eltern, die einen autoritativen oder auch demokratischen Erziehungsstil zeigen, verhalten sich äußerst kindzentriert. Zwar haben sie dem Kind gegenüber durchaus hohe Erwartungen, setzen Regeln und achten auf deren Einhaltung. Allerdings geschieht dies in einem warmherzigen und offen kommunikativen Kontext. Als Gegenpol offenbart sich ein vernachlässigender Stil durch ein elterliches Verhalten, welches geprägt ist durch ein geringes Interesse und Engagement in der Eltern-Kind-Interaktion. Zudem besteht ein sehr distanziertes oder gar zurückweisendes emotionales Klima. Permissiver versus autoritärer Erziehungsstil. Neben diesen Stilen unterscheidet Baumrind den permissiven sowie den autoritären Erziehungsstil. Auch sie stellen quasi Gegenpole dar, da sie sich jeweils aus der Kombination einer hohen Ausprägung auf der einen Dimension, Lenkung oder Responsivität, und einer geringen Ausprägung auf der jeweils anderen Dimension ergeben. Der permissive Erziehungsstil ist gekennzeichnet durch eine hohe Toleranz bezüglich des kindlichen Verhaltens. Gleichzeitig hält sich der Erziehende bei der Lenkung, bei der Reglementierung oder bei Anforderungen an das Kind stark zurück. Das Gegenteil trifft für den autoritären Erziehungsstil zu. Die elterliche Autorität darf nicht hinterfragt, die strengen Regeln müssen eingehalten werden. Geschieht dies nicht, greifen die Eltern zu strafenden Maßnahmen, die mitunter psychische oder physische Gewalt beinhalten. Als wesentliches Ergebnis vieler Studien, die Zusammenhänge zwischen dem elterlichen und dem problematischen kindlichen Verhalten herzustellen suchen, kann man festhalten, dass ein autoritativer Erziehungsstil in vieler Hinsicht einen förderlichen Einflussfaktor darstellt. Kinder entsprechender Eltern zeichnen sich nicht nur durch ein hohes Maß an intellektueller, sondern auch an sozialer Kompetenz und Selbstkontrolle aus. Demgegenüber weisen autoritär, vernachlässigend oder permissiv erzogene Kinder mit einer größeren Häufigkeit nicht nur Defizite hinsichtlich der sozialen Kompetenz auf. Ihr Sozialverhalten ist auch in höherem Maße durch aggressives Verhalten und mangelnde Impulskontrolle markiert. Wechselseitige Einflussnahme von Eltern und Kindern. Elternverhalten fördert oder vermindert kindliche Verhaltensweisen bzw. Verhaltensauffälligkeiten. Umgekehrt nehmen aber auch Charakteristika des kindlichen Verhaltens Einfluss auf das Elternverhalten. Der Großteil der Studien, die diesbezüglich angestrengt worden sind, ist mit seinem querschnittlichen Design nicht in der Lage, Auskunft bezüglich der Wirkrichtung zu geben. Die bidirektionale Sichtweise auf den Sozialisationsprozess beschreibt den Sozialisationsprozess als eine wechselseitige Einflussnahme im Sinne eines reziproken Determinismus. Bell und Harper 1977 beschreiben in ihrem Kontrollsystemmodell, wie Eltern und Kinder sich gegenseitig durch ihr Verhalten regulieren. Kindern und Eltern werden in diesem Modell Verhaltensweisen, Kontrollreaktionen zugeschrieben, die durch bestimmte Handlungen des anderen Interaktionspartners ausgelöst werden, wenn eine individuelle Toleranzschwelle überschritten wird. Beispiel: Joanna ist 14 Jahre alt. Sie wiederholt gerade die 7. Klasse und derzeit sieht es mit den Noten in vielen Fächern nicht gerade günstig aus. Mit ihrer Mutter hat sie vereinbart, heute bei ihrer Freundin Jule zu übernachten und morgen früh dann mit ihrem Vater noch einmal die Aufgaben für die anstehende Mathematikarbeit durchzugehen. Als ihr Vater abends bei den Eltern ihrer Freundin anruft, stellt sich heraus, dass Joanna gar nicht dort ist, sondern wahrscheinlich auf Tims Geburtstagsfeier gegangen ist. Besorgt und verärgert fährt Joannas Vater zum Haus von Tims Eltern, wo die Party in vollem Gange ist. Schließlich trifft der Vater seine Tochter, die sich gemeinsam mit zwei anderen Mädchen auf Streifzug durch die nahegelegenen Felder gemacht hat. »Das ist voll peinlich«, protestiert Joanna, doch ihr Vater bleibt hartnäckig und nimmt seine Tochter mit nach Hause. »Du wirst das ganze Wochenende nicht rausgehen, Fräulein«, empört sich ihr Vater, woraufhin Joanna sich weigert, auch nur eine Aufgabe mit ihm zu rechnen. »Das werden wir ja sehen«. Joanna weigert sich tatsächlich und kommt am nächsten Schultag nicht nach Hause, sondern bleibt bei ihrer Freundin Jule. Das ist voll stressig mit denen. Die sollen sich ruhig mal Sorgen machen. Beispiel Ende. In dem Beispiel wird deutlich, wie schwierig es ist, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Joannas Verhalten überschreitet die elterliche Toleranzgrenze und löst dadurch elterliches Disziplinarverhalten aus. Das Disziplinarverhalten wiederum wird von Joanna nicht toleriert und löst bei ihr Reaktanz aus. Auf beiden Seiten führt die Art, Frequenz oder Intensität des Verhaltens des Gegenübers zur Überschreitung von Toleranzgrenzen und zur Auslösung von Kontrollreaktionen. Eine Vielzahl von jüngeren Studien konnte zeigen, dass die Größe des Effekts des kindlichen Verhaltens auf das Verhalten der Eltern nicht signifikant niedriger ist als der Elterneffekt, der von der Lerntheorie in den Vordergrund gestellt wurde. Siehe zum Beispiel Vucinic, Bank und Patterson, 1992. Elterliches Monitoring. Ein für die soziale Entwicklung wichtiger Aspekt des Erziehungsverhaltens ist das elterliche Monitoring. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein hohes Ausmaß an Informiertheit bezüglich der Aufenthaltsorte, Aktivitäten und des Befindens des eigenen Kindes. Studien konnten zeigen, dass ein inadäquates Monitoring substanzielle Zusammenhänge zu antisozialem Verhalten, Kontakt mit devianten Gleichaltrigen, delinquentem oder kriminellem Verhalten, Substanzmissbrauch und schlechten schulischen Leistungen zeigt. Man könnte Monitoring auch mit Kontrollverhalten übersetzen, wobei der Begriff des Monitoring jedoch weiter gefasst ist. Tatsächlich stellt ein strenges Kontrollverhalten im Sinne strenger Regeln und Restriktionen nur eine von drei Möglichkeiten dar, die zu einer hohen Informiertheit der Eltern führen können. Stattin und Kerr, 2000, gingen der Frage nach, ob ein strenges Kontrollverhalten oder eher die spontane Bereitschaft der Kinder, sich den Eltern mitzuteilen, oder aber die aktive Suche der Eltern nach Informationen, von den Kindern selbst oder den Gleichaltrigen erfragt, am ehesten das Ausmaß der elterlichen Informiertheit erklären können. Es zeigte sich, dass die kindliche Bereitschaft, sich den Eltern mitzuteilen, die substanzielle Quelle für die elterliche Informiertheit, Monitoring, darstellt. Die wahrscheinlichste Einflussgröße für die Bereitschaft, sich mitzuteilen, mag wiederum die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind sein. Scheidung. Ein tiefer Einschnitt für die soziale Entwicklung eines Kindes kann in vieler Hinsicht mit der Trennung bzw. Scheidung der Eltern verbunden sein. Im Jahr 2012 wurden in der BRD rund 387.000 Ehen geschlossen, aber ebenso knapp 179.000 Ehen geschieden. In 49,6% der Fälle erlebten minderjährige Kinder die Scheidung ihrer Eltern. Insgesamt sind dies ca. 143.000 Kinder aus rund 89.000 Familien. Die kurz- und langfristigen Folgen für Scheidungskinder haben in der Forschung großes Interesse erfahren und sind in zahlreicher Form dokumentiert und diskutiert worden. In einer Meta-Analyse von Amato und Keith 1991 zeigte sich, dass Scheidungskinder gegenüber anderen Kindern geringere schulische Leistungen, psychische Anpassungsleistungen und soziale Kompetenzen zeigen und ein negativeres Selbstkonzept haben. Die Unterschiede sind allerdings in der Mehrzahl der Studien eher gering, vor allem in Bezug auf langfristige Effekte. Allerdings konnte in längsschnittlichen Studien gezeigt werden, dass Scheidungskinder im Erwachsenenalter ein erhöhtes eigenes Scheidungsrisiko haben und eher zu emotionalen Problemen neigen. Amato 1999. Eine kleine Zahl von Studien kann aber auch positive Effekte berichten, da die Scheidung auch die Beendigung alltäglicher familiärer Konflikte bedeuten kann. Der Effekt, den eine Scheidung auf Kinder haben kann, wird in besonderem Maße durch bestimmte Variablen vermittelt, die als Folge des Scheidungsprozesses auf die Familienmitglieder zukommen, sogenannte Mediatoren. Zu diesen zählen die Fortdauer elterlicher Konflikte, insbesondere wenn Kinder Zeugen physischer Gewalt werden, ein erhöhtes Stresserleben auf Seiten des alleinerziehenden Elternteils durch die alleinige Verantwortung, Einkommensverluste oder den Zerfall des sozialen Netzwerks, oder die Qualität der Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil, häufig dem Vater. Der Effekt, den die Scheidung der Eltern auf die soziale Entwicklung der Kinder hat, ist darüber hinaus in Abhängigkeit vom Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Scheidung zu sehen. Da Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren Schwierigkeiten haben, eine interne Repräsentation des getrennt lebenden Elternteils aufrechtzuerhalten, kann vor allem die Quantität des Kontakts zu diesem Elternteil die Bindungsqualität nachhaltig beeinflussen. Im Kindesalter zwischen 4 und 12 Jahren spielt vor allem die fortschreitende kognitive und emotionale Entwicklung eine Rolle. Kinder können sich für die Scheidung der Eltern und die nachfolgende Situation mitverantwortlich fühlen oder sich selbst die Schuld daran geben, was wiederum mit depressiven Symptomen, externalisierendem Verhalten oder einer geringeren sozialen Kompetenz in Verbindung gebracht werden kann. Eine große Rolle spielt in diesem Alter der Rückgriff auf Stressbewältigungsstrategien, vor allem die Suche nach sozialer Unterstützung. Langfristige Folgen scheinen besonders deutlich aufzutreten, wenn die Scheidung der Eltern im Jugendalter, also zwischen 11 und 16 Jahren, stattfindet. Diesbezüglich konnten negative Vorstellungen und Überzeugungen über Beziehungen im Allgemeinen und über intime Beziehungen im Besonderen herausgestellt werden, die sich auf die eigenen Beziehungen im Erwachsenenalter auswirken können. Geschwisterbeziehungen. Die Geburt eines zweiten Kindes hat für die Familienmitglieder ganz unterschiedliche Bedeutungen. Während Eltern durch die Erfahrungen mit dem Erstgeborenen gelassener auf Verhaltensweisen des jüngeren Kindes reagieren, verändert sich vor allem die Welt des älteren Kindes. Gleichzeitig stellt sich das Mikrosystem des jüngeren Kindes von der Geburt an völlig anders dar als für das Erstgeborene. Einer Studie von McHale und Crowther 1996 zufolge wuchsen 58% der minderjährigen Kinder in Deutschland im Jahr 2012 mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester auf, mit denen sie in der mittleren Kindheit häufig sogar mehr Zeit verbringen als mit ihren Eltern. Hinzu kommt, dass Geschwisterbeziehungen häufig durch eine besonders positive oder auch negative affektive Komponente charakterisiert sind, sodass die Untersuchung des familiären Subsystems der Geschwisterbeziehungen von großer Bedeutung ist. Anfänglich dominierte die psychoanalytische Sichtweise das Forschungsgebiet und stellte dabei vor allem die Geburtenfolge, Birth Order Effects, als wesentliche Einflussgröße heraus. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass Erstgeborene bezüglich ihrer sozialen Fertigkeiten den nachfolgend Geborenen unterlegen sind. Eine Erklärung, die angeboten wurde, ist die Tatsache, dass Erstgeborene keine Interaktionserfahrungen mit älteren Geschwistern haben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass jüngere Geschwister im Familiensystem besetzte Rollen und Nischen vorfinden und sich einen eigenen Platz erarbeiten oder erkämpfen müssen. Es zeigte sich allerdings, dass die Geburtenfolge allein nur einen sehr geringen Erklärungswert besitzt und dass die Studien, die ihren Effekt zu belegen beabsichtigen, häufig eine Vielzahl methodischer Mängel aufweisen. Für Kinder stellt die Geburt eines Geschwisterkindes unbestritten ein besonderes Lebensereignis dar, welches von besonderer affektiver Tönung ist und eine Vielzahl neuer alltäglicher Anforderungen mit sich bringt. Während dem Kind zuvor die volle Aufmerksamkeit der Eltern zuteil wurde, muss es nun feststellen, dass ein Großteil der verfügbaren Zeit dem jüngeren Geschwisterkind gewidmet wird. Nicht selten zeigen sich Kinder über eine kurze Zeit in einer Weise, die Eltern erschrecken kann, wie gleich im folgenden Beispiel. Abgesehen von kurzfristigen Anpassungsproblemen scheinen Kinder dem Ereignis jedoch eher eine geringe Belastung zuzuschreiben, siehe Yamamoto und Malius 2001. Negative Effekte scheinen vielmehr durch das Verhalten der Eltern vermittelt zu sein, das heißt, inwieweit sie beispielsweise das Erstgeborene auf das bevorstehende Ereignis vorbereiten oder es in die neuen Aufgaben und Aktivitäten einbinden. Außerdem spielen das Stresserleben der Mutter oder das Ausmaß elterlicher Konflikte eine wichtige Rolle. Beispiel: Als Finn heute in seine Kita-Gruppe kommt, ist alles ganz anders. In der Nacht ist sein Bruder Sven zu Hause zur Welt gekommen, während Finn tief und fest schlief. Morgens lag seine Mutter auf dem Sofa und sein kleiner Bruder hatte ihm zu seiner Geburt etwas Tolles zum Spielen mitgebracht. Darum ist Finn heute auch etwas später in die Kita gekommen und er hat jetzt ganz viel zu erzählen. Am Nachmittag holt sein Vater ihn ab und fährt mit ihm zurück in die Wohnung. Doch als sie vor der Haustür stehen, möchte Finn nicht hineingehen. Aber Mama wartet doch auf uns und Sven auch. Ich will aber lieber noch hier draußen spielen, sagt Finn. Auch auf mehrmaliges Bitten hin, da sein Vater versprochen hat, zügig wieder da zu sein, lässt sich Finn nicht umstimmen, fängt sogar an zu weinen und besteht darauf, dass sein Vater mit ihm zum Spielplatz geht. Auf dem Spielplatz sagt Finn zu seinem Vater: Nachher tue ich Sven weh. Ach was, sagt der konsternierte Vater, worauf Finn entgegnet, das werde sein Vater schon sehen. Beispiel Ende. Einflussfaktoren auf die Qualität der Geschwisterbeziehung. Empirische Arbeiten sind der Frage nachgegangen, welche Faktoren die Qualität der Geschwisterbeziehung in der Kindheit beeinflussen. Zum einen spielt, wie bereits gesagt, das elterliche Verhalten eine Rolle. Nach Untersuchungen von Feinberg und Hetherington 2001 sowie Ingoldsby, Shaw und Garcia 2001 bieten ein autoritativer Erziehungsstil und eine sichere Eltern-Kind-Bindung gute Voraussetzungen für positive Interaktionen zwischen den Geschwistern, während ein autoritärer oder vernachlässigender Erziehungsstil eher mit gegenteiligen Effekten in Zusammenhang steht. Siehe Howe, Akwanassi und Bukowski 2001. Letztlich können sich in einer negativen Geschwisterbeziehung auch elterliche Konflikte widerspiegeln, sodass die negative Qualität der Elternbeziehung auf die Geschwisterbeziehung sozusagen überschwappt. Diese Idee wird auch Spillover-Hypothese genannt. Aber auch auf Seiten der Geschwisterkinder konnten Variablen ausgemacht werden, die diesbezüglich von Bedeutung sind. Ein vielfach replizierter Einflussfaktor ist das Temperament. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial in der Geschwisterbeziehung ist dann zu erwarten, wenn mindestens eines der beiden Kinder ein schwieriges Temperament besitzt und daher zu einer hohen Aktivität neigt und in hohem Maße emotional reagiert. Siehe dazu dann 1994. Sozialisationsfunktionen einer guten Geschwisterbeziehung. Eine qualitativ gute Geschwisterbeziehung bildet ein eigenständiges und bedeutsames Subsystem mit exklusiven Sozialisationsfunktionen. So erfüllen ältere Geschwisterkinder häufig eine Pionierfunktion. Das heißt, sie initiieren einen Prozess, der jüngeren Geschwistern Verhaltensweisen erlaubt, um die sie selbst mit ihren Eltern ringen mussten. Geschwister können sich darüber hinaus wechselseitig regulieren, insbesondere bezüglich aggressiven Verhaltens. Die Geschwisterbeziehung bietet hier quasi ein Übungsfeld, um Spannungen und Konflikte auszutragen und gleichzeitig eine Fortführung der Beziehung zu meistern. Letztlich betreuen Geschwister einander und lernen voneinander. Die Palette an Situationen, in denen sich diese Funktion zeigt, reicht von der Hausaufgabenbetreuung über Probleme mit Gleichaltrigen oder Unterstützung im Falle elterlicher Konflikte oder einer Scheidung. Folgen von Rivalität und Streit. Rivalität und Streit zwischen Geschwisterkindern können nicht nur kurz-, sondern auch langfristige Folgen für die Entwicklung haben. Stocker, Burwell und Briggs 2002 befragten in einer Längsschnittstudie Kinder und ihre Eltern und konnten zeigen, dass Geschwisterkonflikte im Alter von 10 Jahren Ängstlichkeit, depressive Symptome und Delinquenz 2 Jahre später vorhersagen konnten. Besonders erwähnenswert ist, dass diese Vorhersage über das Maß hinausging, das durch elterliche Konflikte oder harsche Erziehungspraktiken der Eltern vorhergesagt werden konnte. Und dass spätere Konflikte nicht durch frühere Verhaltensprobleme der Kinder erklärt werden konnten. Insofern deuten die Ergebnisse der Studie auf eine exklusive und kausale Bedeutsamkeit von negativen Geschwisterbeziehungen hin. Für die Praxis. Was alles hinter den Streitereien zwischen Geschwistern stecken kann. Geschwisterrivalitäten im Kindesalter sind normal und erfüllen wichtige Funktionen. Tatsächlich nehmen die Konflikte zwischen Geschwistern im Jugendalter deutlich ab und häufig berichten diese von mehr Nähe und Intimität. Elterliche Interventionen bewirken oftmals, dass sich die Konflikte verschärfen oder erhöhen, vor allem, weil sie verhindern, dass Kinder lernen, ihre Konflikte selbst zu lösen. Geschwisterstreitigkeiten können jedoch zu einer großen Belastung für das gesamte Familiensystem werden, wenn sie ein in Anführungsstrichen normales Maß übersteigen. Wenn Familien dann den Schritt wagen und eine Beratungsstelle aufsuchen, stellen sie häufig fest, dass hinter den maßlosen Streitereien unangemessene Lösungen für zentrale Familienaufgaben stehen. Beispielsweise verkennen Eltern, dass mit der Ankunft des zweiten Kindes zum Teil erhebliche zusätzliche Einschränkungen des individuellen Freiraums einhergehen und sich dadurch auch die Möglichkeit zum partnerschaftlichen Austausch deutlich reduzieren. Ein anderer Aspekt betrifft die zentrale Rolle des Vaters. Da Mütter häufig stark durch die Arbeit mit dem Neugeborenen eingespannt sind, ist es wichtig, dass die Väter bei der Versorgung des erstgeborenen Kindes einspringen und die Rolle als wichtige Bezugsperson für dieses Kind einnehmen. Diese Bildung von 2-Eltern-Kind-Dyaden darf allerdings nicht zu einem Dauerzustand werden, sondern muss durch individuelle Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern abgelöst werden. Praxisbeispiel Ende.